Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer hier den Podcast anhörst. Ich habe große Lust auf den heutigen Podcast. Ich habe gerade schon ein paar Worte mit unserem heutigen Gast gewechselt. Es wird wieder ein spannender Gast. Aber ich bin natürlich nicht alleine, sondern wir haben den wundervollen Dennis bei mir. Dennis, wie geht es dir?
Das weißt du ganz genau. Ich bin hier rein gehetzt. Selber schuld aber gewesen. Ich möchte mich nicht entschuldigen, aber ich bin sehr froh, hier zu sein. Bei normalen, netten Leuten, wo ich hingehöre. Wen haben wir denn da? Haben wir Models da?
Immer. Wir haben nur Models bei uns im wundervollen Podcast. Ja, wir haben wieder jemand aus meiner alten Heimat, sage ich immer, aus der Schweiz am Start. Und der Name ist eigentlich fast schon Programm. Wir haben nämlich den Thomas alias Swiss Kobe Collector. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
Guten Abend zusammen. Freut mich, hier zu sein.
Ja, aber den Thomas hört man auch richtig den Dialekt heute so an. Ich glaube, die anderen, wir hatten jetzt zwei Schweizer Gäste, ja. Dennis, oder waren es? Ja, genau.
Ja, ich glaube, das kriege ich nicht weg. dafür bin ich zu fest Schweizer, dass ich da ein perfektes Hochdeutsch hinlege.
Das ist gut.
Aus welcher Ecke kommst du denn?
Ursprünglich aus Zürich. Okay. Jetzt wohne ich aber in Bern, in der Hauptstadt. Das ist so ein bisschen meine zweite Heimat jetzt, weil ich mit der Freundin zusammengezogen bin vor gut zwei Jahren. Sie hat früher in Bern gelebt schon und wir sind dann nachher zusammengezogen. Cool. Und deshalb ist jetzt momentan mein Lebensmittelpunkt ist jetzt Bern.
Auch schön. Ja, beides schöne Städte auf jeden Fall. Ja, also viele kenne ich vielleicht auch schon im Hobby, aber vielleicht kannst du ein bisschen, wie die Startfrage bei uns ist, wie bist du zum Hobby gekommen? Vielleicht kannst du ein bisschen was zum Start über dich erzählen, wer du so bist und ja, wie du zum Hobby gekommen bist.
Sehr gerne, ja, mache ich doch. Also wie gesagt, Thomas ist der Name, 34 Jahre alt, seit 2020 eben in Bern sesshaft mit meiner Freundin. Inzwischen schon bereits der zweite Sohn, der auch bei uns lebt.
Glückwunsch nochmal auch hier im Podcast, weil es ist noch nicht so lang her.
Genau, das ist erst zwei Wochen her.
Oh, cool. Das ist
ganz frisch. Sehr gut. Mein Kürzel oder mein Instagram-Name ist eigentlich Swiss Kobe Collector, so kennen mich viele, die wahrscheinlich auch im Hobby dabei sind. Und unter anderem hatte ich dann nachher früher auch noch aus gewissen Foren, wie das Hobby, das Cardboard.eu, da war ich mal als Kobe 3408 zuerst anzutreffen und nachher 2408. Weshalb 3408 zuerst war, weil das so die Dynastie war, Shaq und Kobe. Mhm. Deshalb eigentlich Kobe 3408. Und im Nachhinein, als er dann nachher plötzlich die zweite Nummer bekam mit 24, habe ich dann nachher auf 2408 als Hauptbestandteil nur noch Kobe als Namen benutzt. Wie ich dazu gekommen bin auf das Hobby, das ist eigentlich schon früh losgegangen. Das ist so in der vierten, fünften Klasse bei uns ging das los in der Schweiz. Da ist ein Kumpel von mir, der jetzt eigentlich auch immer noch im Hobby auch dabei ist, das ist der David. Der ist bei uns in der Schule mit dem eigentlich auf uns so ein bisschen zugekommen, mit dem Thema Basketball und auch mit dem Thema Basketballkarten. Er hatte das gekannt aus Ungarn, er ist ursprünglich aus Ungarn. Okay. Die hatten das da mehr so ein bisschen als Thema, Sammelgebiet. Bei uns in der Schweiz war es relativ schwierig, um überhaupt an Karten zu kommen. Okay. Das war nicht so wie in Amerika und vielleicht auch noch wie in Deutschland, wo man einfach an Kiosken irgendwelche Karten kaufen konnte, sondern man ist eigentlich so gut wie gar nicht an Karten rangekommen. Und er hatte aber damals schon eine kleine Sammlung an Shaq-Karten und ist dann so ein bisschen auf mich zugekommen und so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Also wir haben dann viel miteinander auch Basketball gespielt in der Schule und dann eben so ein bisschen begonnen mit diesen Karten zu sammeln. Oder? Damals war natürlich das ganze Social Media noch nicht ganz so das Erste, was man benutzen konnte, um so ein bisschen den Horizont zu erweitern, sondern es war halt wirklich noch in dem kleinen Rahmen unter 1, 2, 3 Kumpels, die dann einfach miteinander immer so ein bisschen hin und her getauscht haben. Aber es war nicht so das große Thema, sondern es war so ein bisschen im kleineren Rahmen.
Wie bist du dann an die Karten, also wenn du dann da so langsam reingekommen bist und du gesagt hast, dass es gar nicht so leicht war in der Schweiz, an Karten zu kommen, wie seid ihr dann da an eure Karten gekommen?
Genau, so ein Grundstock, der hatte wirklich David, der dann jeweils mit uns einfach so ein bisschen wirklich fast primitiv so ein bisschen hin und her getauscht hat. Das war so ein bisschen unser Ziel, immer wieder irgendwelche Karten zu bekommen. Und danach begann es dann nachher wirklich so mit eBay, mit auf Google mal einfach suchen, ob es irgendwie etwas gibt, wo man ja, den Bezug zu solchen Karten findet, oder? Mhm. Und das war dann eigentlich so ein bisschen der Start auch Social Media technisch mit dem Cardboard, mit diesem Forum. Das habe ich irgendwie auf Umwege, habe ich das plötzlich gefunden. Das war so Ende 2008, so, wo wir das zusammen dann eigentlich so ein bisschen entdeckt haben. Und dann ging es dann nachher eigentlich relativ schnell. Man hat dann wirklich diese Leute plötzlich anschreiben können, aus Deutschland vor allem, und konnte dann nachher so eigentlich relativ viele Karten erhalten, auch durch Tauschgeschäfte, noch nicht groß mit Kaufen oder Verkaufen, sondern da ging es wirklich um Tauschgeschäfte, die man gemacht hat. Und das war wirklich so die erste Zeit, wo wir zusammen miteinander auch über Internet neue Leute kennengelernt haben, die das auch gesammelt haben.
Das Cardboard, also ich meine, damals zur Zeit waren ja generell Chat und Foren, glaube ich, sowieso so ein bisschen.
Genau, ja. Ja, in den Chats war es halt einfach schwierig. Oder ich kenne jetzt noch zum Beispiel den MSN Messenger.
Oder ICQ.
Oder ICQ, genau. Aber da konnte man ja dann die Leute auch nicht einfach so suchen, sondern man musste sie ja schon irgendwie Nummer. Kennen oder die Nummer wissen, um dann überhaupt einen Kontakt herzustellen. Das war ja nicht so, dass man dann einfach suchen konnte nach Trading Cards oder nach Basketball, wie es heute vielleicht ein bisschen einfacher ist. Aber es gab dann schon den ersten Kontakt oder die ersten Kontakte, die waren dann schon so, dass man halt auch begonnen hat zu schreiben oder dann eben über dieses Forum hat man sich dann ausgetauscht. Und das war dann für uns, war das dann schon ein Riesenfortschritt eigentlich, um an weitere Karten zu kommen. Oder?
Mhm. Ja, Cardboard ist, glaube ich, schon für viele, so die damals angefangen haben, schon so ein Anlaufpunkt.
Genau, ja, richtig, ja. Und weshalb eigentlich Kobe? Kobe hat mich einfach von Anfang an, also eigentlich schon in den 90ern, hat mich der einfach so ein bisschen geprägt. Ich habe oft bei uns in der Schweiz DSF, NBA Action geschaut. Da kamen so die ersten Berührungspunkte mit NBA und mit Kobe selber auch. Vielleicht auch noch ein bisschen abhängig davon, dass David Scheck gut fand und auch Scheck gesammelt hat. Mhm. Da ging es vermutlich dann auch für mich so ein bisschen in die Richtung Lakers. Und deshalb war es dann nachher im Endeffekt auch Kobe, oder? Weil ich dann einfach so ein bisschen mit ihm zusammen die Spiele auch verfolgt habe und dann halt irgendwie sich auf einen Spieler konzentriert hat, oder? Dass man irgendwie etwas hatte, was man auch sammeln konnte und nicht einfach irgendwie quer durch die ganze NBA irgendwelche Spieler verfolgen wollte, sondern dann wirklich nur noch ein spezifischer Spieler.
Mhm. Ja. Und was hat dir Kobe so, wieso hat es dir Kobe angetan? War das die Spielweise? War das, also nur weil er
bei Lakers war und Scheck war schon halt, weg? Genau, es war halt schon wirklich auch so ein bisschen der Fall, dass man dann selber gespielt hat und dann irgendwelche Moves oder irgendwelche Spielzüge nachmachen wollte. Und das war schon ein bisschen Kobe, der mich da inspiriert hat und wo ich dann auch gerne versucht habe, irgendwie was nachzumachen.
Ja, Scheck konnte man immer so schlecht nachmachen, ne?
Ja, das war dann eben mein Kumpel, der war ein bisschen kräftiger, der war dann lieber mal unter dem Korb, hat den Ball da angenommen und hat dann die Moves von Scheck nachgemacht und versucht nachzumachen. Und ich war eher lieber außen und habe Dreier geworfen und habe mir da das Spiel angeschaut, wie er gespielt hat. Genau.
Sehr gut, cool. Und wie würdest du aktuell so die Szene in der Schweiz beschreiben? Wächst sie? Ist man so auf einem Level? Wie ist der Stand der Dinge?
Nein, ich bin eigentlich erstaunt. Und zwar ist das aber auch erst so in den letzten ein, zwei Jahren bei mir so richtig klar geworden, wie viele Leute es eigentlich gibt in der Schweiz, die auch sammeln, oder? Mhm. Das ist wirklich, es war wahrscheinlich damals schon der Fall, aber man hat halt einfach den Kontakt nicht gehabt zu diesen Leuten, oder? Und heutzutage, jetzt auch mit der letzten Show, die es in der Schweiz zum ersten Mal gab, die ja Florian organisiert hat, das war eigentlich auch so ein Zusammentreffen von vielen Leuten, die sich vorher noch nie gesehen haben, aber die eigentlich genau das gleiche Interesse haben. Und so ist es ja heutzutage schön und relativ einfach, um viele Leute zu finden, die das gleiche Interesse haben. Und dann weiß man plötzlich, wie viele das eigentlich gibt. Also es gibt in der Schweiz sicherlich viele, die auch Sportkarten sammeln. Es gibt wahrscheinlich auch sehr viele, die eher im Non-Sport-Bereich sind, wie Pokémon. Das war halt zu unserer Zeit auch eher erreichbar. Also Pokémon-Karten, die gab es dann auch bei uns. Das war wieso, dass es nur so mit Pokémon bei uns in der Schweiz der Fall war, das weiß ich gar nicht genau, aber es war einfach ein bisschen einfacher zu kriegen. Ne? Mhm. Und Sportkarten eher weniger, wenn dann eher noch Hockeykarten, weil okay. bei uns halt einfach auch Hockey eher noch ein bisschen das Thema ist als jetzt Basketball. Basketball ist bei uns in der Schweiz allgemein, was die Sportart angeht, eher weniger präsent. Mhm. Ja. Aber ich denke schon, dass es viele Leute noch in der Schweiz gibt, die vielleicht auch gar noch nicht jetzt in diesem Kreis ist, wo man kennt, sondern die kommen jetzt dann wahrscheinlich alle so ein bisschen aus ihren Löchern hervorgekrochen.
Sehr gut. Ja. Aber das heißt, um mal darauf zurückzukommen, ich meine, in der Schweiz gibt es vielleicht ja auch den einen oder anderen Kobi-Collector, ich weiß es nicht. In Deutschland hatten wir den einen oder anderen ja auch schon bei uns.
Werbung. Burger King, dein Freund und Helfer.
Die haben übrigens sehr gutes Veggie-Food inzwischen, Burger King, muss ich sagen. Das Angebot an vegetarischem Essen.
Wir müssen die Kohle ja wieder reinholen für die Stargäste hier, ne?
Ja.
In der Schweiz selber kenne ich selber keiner, der okay. jetzt auch Kobi sammelt, aber es ging dann relativ schnell, eben bei der ersten Berührung eigentlich mit dem Cardboard, habe ich dann auch zum ersten Mal den Kontakt gefunden mit Kiki, Croatian Twins, der ja eigentlich europaweit der bekannteste Sammler ist, was Kobi angeht.
Nie gehört den Namen.
Nie gehört, ja. Und da gab es eine Show, eigentlich die erste, wo ich teilgenommen habe in Deutschland. Das war noch in Viernheim, in der Nähe von Mannheim. Das war Ende 2008, eigentlich genau in dem Zeitpunkt, wo wir da zum ersten Mal den Kontakt hatten mit dem Cardboard. Und da habe ich dann auch das erste Mal Kiki getroffen. Und das war für mich natürlich dann eine ganz andere Sphäre. Also ich habe da bei mir... Ich war froh, wenn ich irgendwie 10 oder 20 Kobi-Karten hatte und dann kam er und präsentierte da seine große Collection, die er einfach mal dabei hatte und den ganzen Rest zu Hause. Und so ist dann auch eigentlich auch so ein bisschen die Freundschaft entstanden zu Kiki, die ich auch bis heute noch präsent habe. Und da ging es dann auch weiter mit den Shows, die noch ein-, zweimal stattgefunden haben in Viernheim und dann nachher langsam in Langenfeld, weil Kiki dann auch seine eigenen Shows in Langenfeld gemacht hat. Und ja, da ist der Ding, der Bekanntenkreis ist dann immer mehr gewachsen, oder? Man hat dann immer mehr Leute kennengelernt, man ist einfacher zu Karten gekommen mit Trades, die man direkt machen konnte, weil halt übers Internet vielleicht noch nicht ganz so viel stattgefunden hat. Und man hat aber dann auch schon weiter gesucht übers Internet, über eBay, zu den einzelnen Karten. Ich war dann so verbissen in Kobi, dass ich dann wirklich schon fast eine Liste gemacht habe. Was gibt es alles von ihm? Was habe ich alles? Okay. Da war es zwischenzeitlich, war es da irgendwie, gab es bei Beckett, konnte man die Listen herunterladen. Ich habe eine Excel-Liste gemacht und hatte dann irgendwie gesehen, dass es 8.000 oder 9.000 verschiedene Kobi-Karten gibt. Und so habe ich dann meine eigene Collection immer weiter gefüllt und konnte dann so wie die einzelnen Karten abstreichen, welche die ich schon habe und welche nicht. Mein Ziel war es damals einfach, so viele wie möglich von ihm zu bekommen, verschiedene. Nicht mal unbedingt extrem teure, sondern ich habe mit Base-Karten begonnen, mit Inserts, mit kleineren Karten, die man relativ schnell bekommen hat. Und dann war man dann halt auch so ein bisschen in der Gruppe bekannt, dass wenn mal irgendwo jemand etwas aufgemacht hat und irgendwie etwas von Kobi geöffnet hat und eine Karte bekommen hat, dass er dann meistens entweder mich oder Kiki angesprochen hat. Kiki hat dann meistens die kleineren Cards, die hat er meistens schon in seiner Collection gehabt, und dann bin ich dann da noch auf dem letzten Platz noch übrig geblieben und konnte dann diese Karten noch abstauben. Und so habe ich meine Collection eigentlich immer mehr gefüllt.
Und wo bist du gerade? Was ist so der Stand ungefähr, über den Daumen gepeilt? Wie viele Kobe-Karten hast du?
Es wurden zwischenzeitlich auch wieder ein bisschen weniger, aber der momentane Stand ist immer noch etwa bei 2.500 verschiedenen.
Okay, das ist aber schon sehr krass, oder?
In der Zwischenzeit sind es auch nicht mehr nur noch 8.000, sondern das war noch so zu der Zeit, wo Panini noch nicht dabei war. Mhm. Nachher ging es dann steil nach oben. Also ich glaube, momentan sind es sicherlich über 15.000 Kobe-Karten, die es insgesamt gibt. Aber klar, auch die 2.500 sind schön zu haben. Und das ist einfach noch so ein bisschen das, was ich auch nicht weggeben werde, sondern das ist so wirklich die kleineren Basecards, wo mich auch immer noch so ein bisschen erinnern, wie ich dazu gekommen bin und wo ich nicht für irgendwelches Geld jetzt einfach hergeben werde, sondern wo ich einfach so meine 4, 5 Bundesordner habe, wo ich schön die 9er Seiten gefüllt habe, auch chronologisch ein bisschen sortiert nach Jahren, okay, die ich einfach so ein bisschen auf der Seite habe.
Genau. Gibt es da eine, die du hervorheben, oder zwei, die, wo du sagst, die jetzt gar nicht vom Wert, das finde ich immer sehr, sehr spannend. Irgendwie,
weil genau, grundsätzlich habe ich habe extra zwei Karten ein bisschen rausgenommen aus diesen vielen, und die erinnern mich so wirklich an den Start von mir. Und zwar war das einerseits eine Upper Deck Pros Prospects, die sah so aus, die war so ein bisschen glitzern, war aber auch eine Anfang Karte. 2000er.
Geile Karte.
Das war so eine Playmakers-Karte, auch von Upper Deck. Das waren so die beiden ersten zwei Kobe-Karten, die ich so gesehen habe. Und das Lustige daran war, dass die nicht von David gekommen sind, sondern die sind noch von einem anderen Kollegen gekommen, der damals schon öfters mal in den USA war. Also ein bisschen Karten mitgenommen hat in die Schweiz, als wir dann wussten, dass man dort besser dazugekommen ist. Und der hatte diese zwei Kobe-Karten, und ich hatte halt vieles anderes, nicht so gute Karten, aber einfach viele andere Spieler. Und David hatte auch keine einzige Kobe-Karte. Und die halt ein bisschen mehr geglitzert hat, die dachten wir, sei auch viel mehr wert. Und die halt nicht so schön aussah, die war so ein bisschen fast schon irgendwie von Kellogg's oder von einfach einer kleineren und günstigeren Marke. Und so ist es dann gekommen, dass ich halt nur die kleinere bekommen habe, weil ich nicht so gute Karten hatte. Und David hat die ein bisschen bessere bekommen. Und das ist immer noch für mich, ist das so ein bisschen der Start in mein Kobe-Erlebnis, wo ich hatte, so wie auch Kiki schon mal gezeigt hat, was so seine erste Karte war, wo man eigentlich gar nicht denkt, dass der das heraushebt, sondern man meint eher, dass er irgendwie ein Autogramm zeigen würde, was ihm am meisten bedeutet. Aber so ist halt wirklich so meine Geschichte auch. Es hat eigentlich ganz einfach begonnen und ist immer mehr geworden, weil man einfach besser dazugekommen ist. Ja. Und jetzt von den neueren Karten habe ich dann eben, das ist so ein bisschen mein Erlebnis, das ich hatte, das war so eigentlich 2018, 2019, so in dem Zeitpunkt, wo Kobe ja schon bereits aufgehört hat zu spielen. Ich habe ihn dann eigentlich nur noch verfolgt übers Fernsehen. Ich war nie bei einem Spiel, wo ich ihn gesehen habe. Das hat sich einfach nie ergeben, weil ich damals einfach nicht die Zeit hatte oder auch irgendwie nicht die Möglichkeit hatte, nach Amerika zu gehen und da ein Spiel zu schauen. Es ist dann dazu gekommen, dass ich halt gesehen habe, dass die Kobe-Karten halt doch vom Preis her gestiegen sind und ich viele hatte. Ich hatte mal über 100 Autogramme von ihm, was eigentlich auch schon viel ist, und das war aber alles noch so vor der Panini-Zeit, alles noch so Upper Deck und Tops-Karten, wo halt so ein bisschen beliebter waren. Und als ich dann an der Nationals war zum ersten Mal 2019, da hatte ich einige Kobe-Karten dabei, und da wurde ich halt dann schon fast überrannt. Und irgendwie hat man da halt dann doch irgendwie nur das Geld gesehen, weil halt auch langsam so ein bisschen Familie das Thema war. Eigenheim oder einfach so ein bisschen zusammenleben. Und dann war halt vielleicht nicht jede Karte, die man besessen hat, so präsent und so wichtig, dass man sie behalten musste, oder? Und da habe ich dann halt vieles verkauft. Das war halt dann noch vor seinem Tod, Anfang 2020. Und da ging es ja dann nachher nochmals steil hoch. Mhm. Also ich habe dann halt den Großteil habe ich verkauft 2019 und habe es jetzt im Nachhinein ein bisschen bereut, weil es gab dann doch noch einige Karten, die jetzt wahrscheinlich noch viel mehr wert werden. Aber zu dem Zeitpunkt hat es gestimmt für mich und deshalb gibt es jetzt nicht mehr so viele, die ich habe, aber es gibt doch noch ein, zwei Stück, die auch bei mir noch ein bisschen einen höheren Stellenwert haben.
Aber ich weiß gar nicht, Markus, wer es zuletzt erzählt hat, dieses Erlebnis, dass man was verkauft hat, was dann vielleicht später noch ein bisschen mehr wert war, aber zu dem Zeitpunkt war es genau richtig und da war dir das Geld, einfach ja genauso viel wert, als wenn du später mehr gekriegt hättest. Also ich glaube, genau. Das hat jeder irgendwie schon durchgemacht.
Ich glaube, das hat jeder, ja. Das macht, glaube ich, fast jeder durch, der da mal irgendwie mal was hatte und jetzt sieht, dass es mehr Wert hat. Das könnte ja auch genau andersrum sein. Ja. Deshalb traue ich dem jetzt auch nicht extrem nach, aber dadurch, dass ich es halt schon seit 2008 oder 2007 intensiv gesammelt habe und ich damals schon viele Karten von ihm hatte und dann halt so ein bisschen den Zeitpunkt wirklich um ein halbes Jahr oder ein Jahr verpasst habe, um vielleicht noch ein bisschen mehr auch für die Familie vielleicht zusammenzukriegen.
Ja, klar.
Aber es ist so, wie es ist. Also,
ja. Und der Grund ist ja irgendwie auch ein guter. Also es gibt
die
verkaufen das irgendwie, weil ich mir, keine Ahnung, ein neues Handy oder so, sondern da ist ja wirklich noch was, wo es ja auch absolut Sinn macht.
Das ist richtig. Und nach dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich meine Karten so ein bisschen verringert habe, was Kobe anging, habe ich mich dann nachher eigentlich so ein bisschen breiter gefächert. Also ich habe dann nachher, ich wollte halt dann einfach mal so ein bisschen von jedem Spieler oder von den Spielern, die ich so ein bisschen noch mehr verfolgt habe, auch in den 2000ern oder in den 90ern noch, also auch Jordan oder LeBron oder andere so ein bisschen Topstars, wollte ich dann halt einfach so ein bisschen einzelne Karten zusammenkriegen. Nicht mehr so die große Masse, wie es bei Kobe war, wo ich eigentlich fast jede Base-Karte gesammelt habe, sondern dann einfach so ausgewählte Stücke, wo es halt dann auch in den neueren Jahren halt dann auch ein bisschen um die Preise ging, um auch ein bisschen Risiko einzugehen, was zu kaufen, um später wieder vielleicht zu verkaufen oder um auch gewisse Trades zu machen, wo jetzt auch immer wieder mehr dazugekommen ist, durch das, dass es halt jetzt so mehrere Shows gibt, wo man ja auch besuchen kann. Da geht es auch nicht immer nur ums Verkaufen, sondern auch mal ums Tauschen. Und da ist man auch froh, wenn man so ein bisschen breit gefächert alles hat, was so ein bisschen die Leute auch anspricht, oder? Wenn man sich nur auf etwas konzentriert, dann ist man auch so ein bisschen auf der Seite und ist man vielleicht auch nicht so attraktiv, um irgendwelche Trades zu machen.
Du bist sehr attraktiv, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen.
Aber wenn du sagst Breite, wenn man jetzt einmal in deinen Raum guckt, ich weiß nicht, ob das jetzt speziell ein Hobbyraum ist oder einfach da hinten im Hintergrund.
Küche, ja. Wahrscheinlich. Küche.
Das ist auch eine schöne Küche, ja. Erkennt man so ein bisschen auch einmal daran, aber auch, wenn man auf dein Instagram-Profil schaut, was wir natürlich hier unten auch verlinken in der Podcast-Beschreibung, ist einmal Swiss Hockey Collector und Thomas Game Worn Collection.
Genau, das sind meine zwei anderen Instagram-Accounts, die habe ich dann auch mal noch so eröffnet, weil ich dann wirklich so ein bisschen trennen wollte. Es hat mich dann ein bisschen in den Eishockey-Bereich auch reingezogen, weil das bei uns in der Schweiz halt wirklich noch so ein bisschen das größere Thema ist, weil ich dann auch die Spiele bei uns wieder besucht habe, die ich in den Jugendzeiten auch öfters besucht habe, aber dann halt zwischenzeitlich mit der Ausbildung so ein bisschen die Zeit nicht mehr hatte, um auch das live mitzuerleben. Aber jetzt seit den letzten 4-5 Jahren bin ich da auch wieder mit Saisonkarte vertreten, was in Zürich die Spiele angeht. Da bin ich immer noch auf Zürich fokussiert und nicht auf Bern. Das gibt es bei mir dann doch nicht, dass ich da die Stadt wechsle, was das Eishockey angeht. Das bleibt dann immer noch Zürich. Und da hat es eigentlich begonnen mit dem Namen Austin Matthews. Der sagt euch vielleicht auch etwas. Der spielt jetzt bei Toronto. Mhm. Der war so jung, der war 17, als er eigentlich schon das Thema wurde in der NHL für den First Pick aus dem Draft 2015, 2016. Und der war wirklich zu jung, um schon bereits in der NHL zu spielen. Und deshalb hat er, weil er den Trainer gekannt hat, der damals in Zürich Trainer war, hat er mit dem Kontakt aufgenommen. Und in Zürich durfte er spielen als Junior, als 17-Jähriger. Und der hatte bei uns noch 30 Spiele gespielt, bevor er dann nachher wirklich von der NHL gedraftet wurde, von Toronto an erster Stelle.
Krass.
Okay. So bin ich dann auch so ein bisschen weiter in den NHL-Bereich gekommen. Also zwischenzeitlich war ich eigentlich wirklich nur schweizweit fokussiert. Und da ging es mir dann eigentlich nicht um Karten, sondern eher um Jerseys. Mhm. Weil eigentlich war mal so ein bisschen der Hintergrund, dass ich auch Basketball-Jerseys sammeln wollte, aber nicht einfach solche, die man aus dem Laden kaufen konnte, sondern eigentlich getragene Jerseys. Mhm. Da gibt es ja auch so ein, zwei Seiten, wo man über Amerika gewisse Trikots ersteigern kann. Da war aber danach so ein bisschen der Hintergrund, als ich mich ein bisschen informiert habe, wie viele Trikots die Spieler eigentlich benutzen in der Saison, hat mich das dann ein bisschen abgeschreckt, weil die haben ja wirklich schon fast in jedem Spiel, in jedem Drittel ein neues Trikot, wo sie benutzen. Okay. Das heißt, es gibt unzählige Trikots. Das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund, weshalb es so viele Jersey-Karten gibt. Das muss ja irgendwie mehrere Trikots geben. Es gibt ja nicht nur ein Trikot, das dann nachher irgendwie verschnitten wird für die Karten, sondern es gibt unzählige Trikots, die Spieler getragen haben. Und man sieht halt keine Spuren. Also man sieht nicht, ist das jetzt ein Trikot, das vom Spieler getragen wurde, oder ist das ein Trikot, das irgendwo im Laden gehängt ist. Mhm. Beim Eishockey ist das ein bisschen anders. Wenn man da an ein getragenes Trikot kommt, dann hat das irgendwelche Spuren, okay, oder irgendwelche Löcher, oder es ist irgendwie zerfetzt. Und das hat mich dann so ein bisschen in diese Schiene reingespült. Ich war früher in der Jugend auch Unihockey Goalie, Torwart. Und so hat mich das dann nachher auch ein bisschen fasziniert, Torwart-Trikots zu sammeln aus der NHL und auch bei uns aus der Schweizer Liga, weil halt da wirklich über die Saison hinweg viel weniger Trikots getragen werden. Also in der NHL ist es bei vielen Teams so, dass sie wirklich nur 3 bis 4 Trikots haben pro Saison.
Okay.
Also da gibt es wirklich Teams, die nur alle 20, 25 Spiele wieder krass neue Trikots bekommen. Und da sieht man halt dann wirklich Spuren drauf.
Krass.
Da konnte ich ein, zwei Trikots schon bereits so ein bisschen dazu gewinnen, auch aus der NHL. Und vieles aus der Schweiz, weil man halt einfach noch ein bisschen einfacher dazukommt, weil man einfach den Kontakt auch zu gewissen Teams hat oder sich aufbauen konnte und da dann nachher an Trikots kommt.
Gibt's denn für diese Szene, gibt's da, du hast ja gerade schon von zwei Websites gesprochen, wie ist die Szene organisiert? Gibt's da auch so Foren und was sind die Websites, wo man Trikots herkriegen kann?
Genau, ganz ähnlich wie bei den Trading Cards. Also es gibt in den USA, gibt es Maygray zum Beispiel. Das ist so der Vertreter von den Jerseys, der dann auch gewisse Jerseys nach den Spielen oder nach den Saisons bekommt, um dann nachher die auch versteigern zu dürfen. Mhm. Also die sind meistens vorher schon bestimmt, dass die gewissen Jerseys an Maygray gehen und nicht irgendwie an irgendwelche Sponsoren oder an die Spieler. Mhm. Und dann gibt es auch die herkömmlichen Seiten, NHL.com, wo auch zum Teil Auktionen gemacht werden. Oder dann so Classic-Seiten. Classic Auctions gibt es, wo gewisse persönliche Sammlungen dann auch versteigert werden. Okay. Und es gibt auch gewisse Teams, die dann solche Expos machen. Am Ende der Saisons gibt es dann so wie Teamverkäufe, wo dann am Ende der Saison einfach Helme und Trikots und Handschuhe und Schlittschuhe, einfach alles so ein bisschen verkauft wird. Oder? Aber da muss man dann wirklich vor Ort sein.
Okay. Ja. Also ich weiß, das kennst du jetzt nur aus dem Bereich Fußball, da hast du das auch, dass die teilweise auch selber von den Clubs ja dann irgendwie auch verkauft werden, an Form der Auktion oder sowas.
Richtig, bei uns in der Schweiz ist das auch so, das ist jetzt aber auch erst so in den letzten zwei, drei Jahren wieder so ein bisschen aufgefrischt, dass die Clubs eigentlich festgestellt haben, dass viele Leute gerne einfach ein Trikot haben, das der Spieler wirklich getragen hat, weil meistens sind die Trikots, die man in den Shops kauft, diese Authentic-Trikots, die sind auch zum Teil 200, 300 Euro. Okay. Gar nicht weit entfernt von den Trikots, die man dann wirklich kaufen kann, wo die Spieler auch getragen haben, weil die sind dann meistens bei uns in der Schweiz auch nicht viel teurer. Und damit hatten dann auch die Clubs, die sind so ein bisschen aufgesprungen und haben jetzt immer mehr solche Auktionen am Ende der Saison gemacht, wo dann einfach die eine Hälfte ging an die Teams selber, also an die Spieler oder an die Sponsoren. Und die andere Hälfte, also meistens heim und auswärts so getrennt, ging dann einfach so in eine Auktion, wo die Fans dann bieten konnten. Und ich habe einfach in Zürich das Glück gehabt, dass ich so ein bisschen den Bezug hatte zum Team selber und dann einfach die meisten Trikots so auf Umwege bekommen habe, auch etwas bezahlt habe dafür, weil meistens ging es dann in die Jugend rein, weil dann auch wieder für einen guten Zweck ist. Aber ich hatte da halt dann einfach von zwei Goalies, die bei uns so ein bisschen zu dem Zeitpunkt in den letzten zwei, drei Jahren bekannt waren, konnte ich da wirklich fast alles abstauben. Habe vieles bekommen und in der Zwischenzeit sind es auch schon, glaube ich, über 60, 70 Trikots, die ich jetzt habe.
Von, krass. Torwart-Trikots, genau. Hast du die, ich hatte nämlich auch mal da mich ein bisschen beschäftigt, hast du die in speziellen Rahmen? Weil da kriege ich gefühlt irgendwie ständig auch immer mal so die Frage, welchen Rahmen? Dann hört man immer mal wieder, IKEA-Rahmen nutzt man dafür, aber die sind ja nicht UV-safe. Wie ist das da bei Trikots? Ja.
Beim Fußball ist es ein bisschen einfacher, weil die Trikots ein bisschen kleiner sind. Beim Eishockey ist es meistens sind es einfach zu große Trikots. Ja. Bei den Torwart-Trikots noch zusätzlich, weil die ja eine spezielle Rüstung darunter tragen, die sind dann meistens so groß, dass man sie nicht mehr groß in einen Rahmen reinlegen kann. Mhm. Das Schönste wäre natürlich, die schön aufzuhängen, aber bei 60 Trikots, da hätte ich, glaube ich, ein Problem zu Hause.
Küche dann auch zu klein.
Wäre die Küche zu klein, genau. Nein, es gibt schon Situationen, wo man auch solche Rahmen kaufen kann. Habe ich mich jetzt aber selber nie groß beschäftigt, weil ich habe die einfach bei mir aufgehängt in so aufgestellten Kleiderständer, wo die einfach aufgehängt sind, die meisten, und die anderen sind in großen Hockeytaschen.
Ich habe eine Fachfrage zu Game One Jerseys. Was macht man mit dem Geruch?
Ja, das ist meistens nicht das Problem, weil die Teams, die waschen die Trikots, bevor sie sie versteigern.
Okay, Gott sei Dank. Danke.
Ja. Gott sei Dank,
genau. Das war schon
meine Frage. Bei den Handschuhen ist das fast noch das größere Problem, weil die waschen sie nicht.
Okay.
Die stinken sehr gut. Also ein Kollege von mir, der hatte am Ende der Saison, hatte mal so Handschuhe bekommen von einem Spieler und der hatte sie, glaube ich, etwa 3 oder 4 Wochen auf dem Balkon, bis er sie mal so annähernd in das Haus reinnehmen konnte. Das kann man nicht groß waschen. Aber die Trikots, die sind meistens gewaschen.
Okay.
Aber wenn du dir wirklich nur 3 in der Saison hast, dann könnten die nach einer Zeit, gut, die werden zwischendurch wahrscheinlich auch gewaschen. Aber
ja, ich nehme schon an, ja, dass die auch nach den Spielen jeweils gewaschen werden.
Das war schon unsere erste Frage von unserem Entweder-Oder-Spiel, gewaschen oder ungewaschen. aber jetzt können wir ja mal die anderen nachschießen. Markus, was denkst du?
Ja, können wir machen, passt.
Ist es ein guter Zeitpunkt für dich,
Markus? Sehr gute Überleitung, sensationell.
Ja. Danke, ist mir so rausgerutscht. So, also, bist du vorbereitet, Thomas?
Ich bin bereit, ja. Das also, ob ich vorbereitet bin, das kann ich nicht sagen.
Kannst du ja nicht.
Ja, aber bereit bin ich, ja.
Das muss reichen. So, Markus, du legst.
Soll ich anfangen, oder was? Oder wollen wir wieder einen Wechsel machen?
Ja.
Gegradet oder ungraded?
Gegraded.
Also raw. Gegraded?
Ja, ja.
Warum? Also lieber gegraded?
Man kriegt sie einfach auch besser weg. Die Leute, die vielleicht auch, also wenn man mit irgendwelchen Leuten aus Übersee Kontakt hat oder aus Asien Kontakt hat, dann geht es nicht mal unbedingt, also klar, der Grade ist natürlich dann meistens noch entscheidend bezüglich Preis, aber es geht dann einfach darum, dass die Karte gut ankommt. Und das ist halt eher schwierig, wenn sie nicht gegradet ist. Klar, es gibt diese Magnetholder, die auch schon sehr gut schützen, aber die Leute sind dann einfach auch klar, dass sie eine Karte bekommen, die nicht irgendwo einen Schaden haben. Und ich habe jetzt nicht in meiner Collection nur gegradete Karten, aber wenn ich von irgendwie Übersee etwas kaufe oder etwas trade, dann wäre es schön, wenn es jeweils gegradet ist, weil dann weiß man halt einfach ein bisschen, was man hat. Und hat dann nachher nicht die Umstände, um irgendwie zu sagen, ja, hier hat es einen Defekt, den man nicht gesehen hat und dann den ganzen Trade wieder rückgängig machen muss, etc.
Okay. Ja. So, Aufbewahrungsfrage jetzt. Also Karten im Ordner oder in der Box?
In der Box.
Oh, okay, in der Box. Also dann schön rausziehen und einzeln angucken.
Genau. Bis jetzt halt auf die Kobe-Karten, die ich wirklich einfach von der Menge her in den Ordnern drin habe. Aber so die Karten, die ich auch an die Shows mitnehme, die habe ich eigentlich entweder in einem Koffer oder in einer Box.
Okay.
Die andere hast du im Bankschließfach, gell? Wer war das? Wir hatten auch schon hier
Top. Ja, in der Schweiz, klar, da ist alles im Bankschließfach.
Bankschließfach ist bei mir nicht das Thema, weil ich die Karten einfach sehen will. Und zu jedem Zeitpunkt, wo ich sie sehen will und nicht dann, wenn ich zur Bank gehen kann. Und auch wenn es eine Karte ist, die 20.000 wert hat, die liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Genauso wie eine Karte, die nur 10 Dollar wert hat. Also das ist für mich nicht so entscheidend. Ich habe das in der Hausratsversicherung hinterlegt.
Okay.
Aber nicht so, dass ich es jetzt unbedingt irgendwo in ein Bankschließfach stecken muss.
Was sagt da so ein Versicherungsmensch, wenn da steht, Basketballkarten, 300.000 Euro?
Im ersten Moment erstaunt, aber danach eigentlich ganz klar einfach mit dem Hintergrund, dass es eine Liste braucht, was man so ein bisschen hat. Es muss nicht mal unbedingt immer wieder aktualisiert werden, weil es ist ja bei mir so ein bisschen ein Gehen und Kommen von Karten. Also da muss ich nicht irgendwie jede Woche wieder eine neue Liste hinschicken, aber zumindest mal so ein bisschen eine Liste oder Bilder, was man so ein bisschen besessen hat.
Okay.
Wie es dann wirklich abgeht, wenn da mal was passiert, egal ob irgendwie Brand oder Raub oder sonst irgendwas, würde mich dann auch mal interessieren, aber es ist zumindest mal hinterlegt.
Okay.
Hoffentlich nicht.
Da freue ich mich, wenn dann so ein Schätzer kommt.
Ja. Und sagt.
Ja. modern oder Vintage?
Das ist schwierig. Eher Vintage.
Okay.
Ja, weil einfach so ein bisschen die älteren Produkte oder die älteren Marken für mich auch noch so ein bisschen präsenter sind. Ich habe dann wirklich so ein bisschen abgegeben mit dem neuen Sammeln von Karten, als Panini dazugekommen ist. Für mich war das immer so ein bisschen Sticker halt. Mhm. Eher Sticker und nicht harte Karten, oder? Und sie haben es zwar jetzt in der Zwischenzeit gut umgesetzt. Jetzt, wo sie so weit sind, dass sie es gut umgesetzt haben, sind sie dann bald schon wieder weg. Aber am Anfang war das schon so ein bisschen ein Dorn im Auge, als wir gehört haben, dass es so ein bisschen von Upper Deck weggeht und eher zu Panini rüber. Aber sie haben sich gut entwickelt, aber es ist für mich nicht mehr das Gleiche.
Okay. Wobei ich auf deiner Eishockey-Seite ja die Chronology-Karten, ja. Jetzt hatte ich es, gesehen habe. Die sind ja, im Basketball sind es ja Vintage. Ich weiß nicht, ob es im Eishockey jetzt auch Vintage-Karten sind oder sind das da.
Ja, bei Basketball war es ja so, das ist 0708 rausgekommen. Und bei Hockey ist jetzt 1819 rausgekommen.
Ah, okay.
Vom Design her, Hockey ist halt immer noch auf Upper Deck-Seite. Die sind noch nicht umgeschwenkt auf Panini.
Oder das ist eine coole Karte.
Glaube ich, nur einzelne Sets, die von Panini gemacht werden, aber der Großteil ist immer noch Upper Deck. Und die haben einfach das Design übernommen. Und ich war damals 0708, was Kobe angeht, hatte ich da extrem viele von Chronology. Das war so ein bisschen mein Hauptset, wo ich eigentlich gesammelt habe. Wo ich wirklich mal so setmäßig etwas gesammelt habe, nicht nur der Spieler, sondern wirklich auch das Set. Und als ich das dann nachher so ein bisschen abgegeben habe und an der Nationals war 2019 und da genau das Set rausgekommen ist von Hockey, dachte ich mir, das ist jetzt genau der Startschuss, um auf Hockey noch ein bisschen weiter zu gehen. Und da habe ich jetzt, da gibt es das grüne Set, das ist mit dem grünen Rahmen rundherum. Okay. Die sind auf 10 oder auf 5 limitiert weltweit. Und da habe ich jetzt das erste Set aus 18, 19 habe ich jetzt bereits komplett. Das sind über 65 Karten. Und das zweite Set aus 19 20, das bin ich jetzt auch bereits dabei, um zu sammeln. Das hat auch, glaube ich, 65 Karten. Das sind momentan, glaube ich, 20, 25.
Ja, okay. Das ist schon ein schönes Set. So, Schande über mein Haupt, wenn ich jetzt gesagt habe, dass 0708 Vintage war. Ich weiß gar nicht, ob das...
Ja, doch, doch, kann man schon auch so ein bisschen als Vintage ansehen. Ne?
Ja. Markus, ist alles okay, Markus. Also, jetzt eine ganz schwierige Frage, meiner Meinung nach. Swiss Hockey Collector oder Thomas Game One? So, wenn du einen Account löschen müsstest.
Thomas Game One.
Ja?
Ja. Weil okay. Es ist einfach ganz was anderes.
Okay.
Es ist wirklich nicht der Trading Card Bereich, den ich schon beim Basketball hatte, sondern es ist wirklich ein ganz anderes Hobby, was ich auch betreibe und was ich auch pflege, mit halt einer ganz anderen Community. Mhm. Vielleicht nicht immer so, wie ich auf beiden Seiten vertreten ist, sondern zum Teil wirklich nur Trikots sammeln. Und deshalb ist das so ein bisschen mein zweites Standbein, wo ich einfach so als Hobby betrachte. Und der Swiss Hockey Collector Account, der war für mich einfach so, dass ich ihn als zweiten Account machte, dass bei Swiss Kobe Collector nicht plötzlich irgendwelche Hockey-Karten auftauchen, wo die Leute denken, was ist denn das?
Kobe, Eishockey?
Ja, genau.
hat man auch jetzt ein paar Mal schon thematisiert, aber verkaufen oder traden?
Traden. Ja. Weil es mir hauptsächlich wirklich nicht um Verkaufen Karten geht, um irgendwie großes Geld zu machen. Sicherlich ist es schön, wenn man weiß, dass man irgendwelche Karten zu Hause hat, die mal ein bisschen mehr Wert haben oder die man auch relativ einfach verkaufen kann, um an Geld zu kommen für etwas Neues. Aber das Schöne ist halt immer noch mit Leuten direkt auf direktem Kontakt, wie jetzt an der Card Mansion, irgendwelche Karten zu traden. Oder? Weil die meisten haben mich da, ich habe die Karten nicht so angeschrieben wie andere mit irgendwelchen Preisen, sondern ich habe die einfach in meinem Koffer gehabt und die Leute haben es angeschaut und hatten dann meistens gefragt, wie viel das ich dafür haben möchte. Und ich habe dann meistens der Preis einfach gesagt, was sie wert haben, aber schon von Anfang an gesagt, dass wenn er irgendetwas hat, was er weggeben möchte dafür, weil ihm die Karte besser gefällt, dann bin ich der Erste, der einen Trade macht, statt dass ich irgendetwas verkaufen möchte. Mhm. Weil es bei mir halt auch neu nicht mehr darum geht, um irgendwelche speziellen Karten zu bekommen, sondern einfach etwas, was mir gefällt. Also gab in Kaiserslautern ein, zwei Trades, die ich gemacht habe, wo ich einfach Karten weggegeben habe, wo mir zwar auch gefallen haben, aber wo ich wusste, dass der noch viel mehr Freude daran hat und wo ich dann einfach etwas anderes dafür genommen habe, was mich auch angesprochen hat, wo trademäßig oder value-technisch auch auf dem gleichen Niveau war, aber wo jetzt nicht irgendwie ein Hauptsammelgebiet ist von mir.
Ja. Jetzt noch eine Kommunikationsfrage. Forum oder Instagram? Wo und wie kommunizierst du lieber mit den Leuten?
In der Zwischenzeit Instagram.
Okay.
Forum war wirklich vor der ganzen Zeit, vor Instagram, vor Facebook, war halt wirklich das Forum eigentlich fast das einzige Mittel, wo man miteinander kommunizieren konnte. Jetzt hat, glaube ich, das Forum so ein bisschen abgenommen. Für neue Leute ist das sicherlich immer noch eine super Anlaufstelle. Ich glaube, das sollte auch so bleiben, dass man da so ein bisschen sich neu einfindet. Aber für mich ist das momentan Instagram. Es ist einfach auch international vertreten. Oder? Das Cardboard EU ist jetzt halt mehr so ein bisschen wirklich europatechnisch, hält sich das gut. Aber sobald das nach Amerika oder in den asiatischen Bereich geht, ist es einfacher über Instagram.
Okay. Ja, übrigens, also Cardboard, wo du es gerade sagst, hat super spannende, also auch unser Jörg Wormsmanel hat da auch super spannende Geschichten, also Geschichten, so Storys zu Karten und so auch drin.
Ja.
Da findet man schon so ein kleines Wikipedia für Karten auf jeden Fall auch da drin.
Genau.
So die Die letzte Frage dreht sich um das aktuelle Geschehen. Da weiß ich gar nicht, ob du das so verfolgst, aber ich gehe von aus, Boston oder Golden State?
Das ist mir ehrlich gesagt weniger wichtig, aber ich sage jetzt mal Boston.
Okay.
weil da ist wirklich, also das, ich verfolge die NBA noch, aber für mich ist so, ich sage jetzt mal in den letzten 5, 6 Jahren ist das für mich nicht mehr so das Thema, weil die Spieler, die ich damals noch verfolgt habe, die sind fast alle nicht mehr dabei. Es sind viele Junge dazugekommen, die sicherlich auch interessant sind, um zu schauen. Aber meine Zeit hat eigentlich geendet, als Kobe aufgehört hat.
Okay.
Da habe ich die NBA so nicht mehr verfolgt, dass ich auch, also bei Kobe, da bin ich noch bei jeder Championship abends oder morgens um 3 Uhr aufgestanden, habe jedes Spiel geschaut. Und das ist schon länger nicht mehr der Fall. Also das ist wirklich so ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass ich einfach noch die Highlights schaue, jeweils wenn ich am Morgen auf dem Weg bin zur Arbeit. Entweder höre ich euren Podcast oder dann schaue ich die Highlights.
Morgens, das ist mutig.
Morgens, natürlich. Direkt eine Stunde Zeit im Zug, weil ich arbeite noch in Zürich.
Okay.
Bin ich da immer eine Stunde unterwegs und dann ist das ein guter Zeitvertreib am Morgen.
Bist du denn zufrieden mit dem Podcast oder können wir was verbessern?
Absolut, nein, das ist wirklich schön zu sehen, wirklich auch mit den verschiedenen Leuten, oder? Es ist nicht nur in eine Richtung, sondern ihr seid schön breit gefächert. Ihr habt viele Leute bis jetzt schon gefunden, wo alles oder wo jeder seine eigene Geschichte hat und das ist ja auch gut so. Und so sieht man auch wirklich den Hintergrund von den Personen, oder? Mhm. Weil ich habe jetzt zum Beispiel auch unter meinem Pseudonym habe ich eigentlich kein Foto von mir drin. Also ich habe weder bei Instagram noch sonst irgendwo habe ich eigentlich ein Foto von mir drin. Es ist ja immer wieder schön, auch Leute mal mit dem Namen anzusprechen können, wenn man an einer Show ist und dann auch weiß, wer das ist.
Oder? Ja. Es hat da neue Bereich dazugekommen auf jeden Fall in unserem Podcast-Portfolio. Also ich glaube, Jerseys in der Form hatten, ich meine, letzte Woche hatten wir JB-Card schon mal Sneaker auch mit am Start. Aber Jerseys kann ich mich gar nicht erinnern, dass das wir auch schon mal
hatten. Ja, es ist halt wirklich, es ist wirklich doch noch so ein bisschen ein Bereich, wo jetzt vielleicht nicht bei vielen, wo Trading Cards sammeln, ein Thema ist. Aber es gibt auch von denen genug Verrückte, die Jerseys sammeln. Ging, glaube ich, erst gerade gestern von Gretzky ein Jersey über den Tisch, glaube ich, für 1,6 Millionen oder sowas.
Okay, also auch diese Liga, ja? Okay.
Ja, da gibt's auch Jerseys, die in die Bereiche gehen. Ja.
Krass. Sehr gut.
Auch eine schöne Überleitung. Zugfahren, hören. Da fällt mir die Spotify-Playlist ein.
Boah, ist ein Hollywood-Autor, Mann. Da ist ja Game of Thrones, ist ja nichts dagegen.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Ja, jetzt schieß los, so Thomas.
Musik. Ich muss zu meiner Schande sagen, dass ich nicht mehr ganz genau weiß, wer das Lied gemacht hat, aber ich glaube, das wisst ihr vielleicht. Es gab nämlich mal bei einer LA Fire, also bei Lakers, gab es einen Moment, wo sie irgendwie in einem großen Football-Stadium waren, wo sie die Meisterschaft gefeiert haben und da lief im Hintergrund I Love LA.
Ja, das kenne ich. Ich würde jetzt
und ich bin
Randy Newman oder so sagen, warte mal. I Love LA, das ist, da spielen die auch immer kurz vor der Vorstellung bei den Lakers
das kann man
in sagen, der Halle. Ja, hier Randy Newman.
Okay.
Yeah. Sag ich doch, Dennis kennt das.
Das ist ja perfekt.
Super,
das verbindet mich so ein bisschen mit den Meisterschaften, die ich dann jeweils auch mit Lakers so ein bisschen erlebt habe, halt von fern. Also ich war leider nie bei einer Meisterfeier dabei. Es wäre natürlich Highlight gewesen, da in LA auch mal bei so einem Fanumzug zu sein. Aber ich habe es dann auch meistens irgendwo über die Social-Media-Bereiche
verfolgt. Ja, geiler Song, richtig schöner Song. Randy Newman hat auch ein Lied, da habe ich mich persönlich, als ich es zum ersten Mal gehört habe, immer angegriffen gefühlt, weil das heißt Short People Got No Reason To Live. Das fand ich schwierig, aber I Love LA ist sehr gut.
Der lohnt sich zu hören, ja.
Ja, wirklich, ist wirklich geil. Und wirklich, die spielen das so immer so 10 bis 7 Minuten, bevor die ganze Intro-Nummer losgeht, läuft es bei den Lakers im Stadion.
Okay.
Und das ist wirklich, ja, das ist einfach geil. Wenn du dann auch so, wenn man als Gast dann da ist und du denkst so, ja krass, stimmt, wir sind hier in LA und es ist einfach, dann zählt ja Randy Newman so ein bisschen auf, was man in LA so machen kann, was geil ist in LA. Genau. Du sitzt da und denkst so, krass, stimmt. Ja, das ist geil. Super Song. Mensch, das ist der beste Song bis jetzt für die Band. Du bist der Gewinner. Müssen wir jetzt 45 andere Idioten fragen, bis hier mal ein gutes Lied kommt. Mann!
Das sieht man mal,
ey.
Ja, sehr cool, Thomas. Vielen, vielen Dank. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Danke euch, ja.
Danke für den Einblicke, fürs Teilen und ja, Grüße auf jeden Fall in die Schweiz, nach Bern, nach Zürich. Nach
Deutschland, ja, genau. Und bis zur nächsten Show, ja.
Genau.
Vielleicht kommt ihr auch in die Schweiz. Die nächste Show ist ja, die nächste, die ansteht, sollte ja eigentlich die in der Schweiz sein, ja? Wenn nicht noch etwas dazwischen kommt.
Ja, Mitte August, ne? War das 18. August oder 16. August? Was war das?
Ja, ich glaube, ja. Ja. Genau.
Ja. Die Schweiz, da bin ich immer gern gewesen. Schweiz ist schön, schönes Land.
Schönes Land, ja, definitiv.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke euch, ja.
Einen schönen Abend euch.
Tschüss.
Tschüssi. Tschüss zusammen. Ciao.